Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Commissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy, und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Liebe Hörer, normalerweise gleiten wir auf einer Gondel oder auf dem Vaporetto schön über den Canal Grande zu unserem Ziel, zu dem Gast unserer Ausgabe. Heute machen wir das viel, viel raffinierter für euch. Ihr werdet in der heutigen Folge den ein oder anderen Lifehack für Venedig bekommen, und wir starten direkt mit dem, dass ihr euch mit dem Taxi fast vors Hotel fahren lassen könnt. Herzlich willkommen, liebe Christine. Ich freue mich riesig, dass wir zwei eine Aufnahme machen.
Ja, liebe Birgit, das wurde auch mal Zeit.
Das wurde Zeit. Christine ist nämlich keine Autorin. Sie hat keine Bücher über Venedig geschrieben, macht auch keine Schiffsreisen von Venedig nach Triest wie Wolfgang oder engagiert sich politisch in Venedig. Sie ist schlicht und ergreifend Venedig-Fan, genau wie ich. Und wir wohnen auch so zusammen, dass man sich mit dem Rädchen besuchen kann. Also wir sind, da kann man das sagen, sind wir Freunde? Doch,
sind doch wir sind Freunde. Wir sind rheinische Freunde.
Wir sind rheinische Freunde. Und von dem her ist das super schön, dass Christine heute da ist. Christine ist von Haus aus, also vom Beruf, Architektin. Und da könnt ihr euch jetzt schon denken, dass sie möglicherweise das ein oder andere Mal auch nach Venedig fährt wegen der Architekturbiennale. Aber jetzt hören wir erstmal rein, was es mit diesem tollen Trick auf sich hat, den Christine entdeckt hat mit der Anreise nach Venedig. Christine, wie war dieser, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit dem Taxi vorfahren zu lassen?
Ne, Venedig fängt ja immer an, dass du dir überlegst, wie komme ich denn dahin? Von uns aus Ulm fahren immer mit dem Nachtzug. Die landen natürlich am Piazzale Roma und sind drin. Aber wenn, so wie wir, hier von Köln-Bonn mit dem Flugzeug gefahren wird, bist du natürlich davon abhängig, um wie viel Uhr passiert das? Was für Wasserbusse fahren noch? Möchtest du mit dem Bus fahren? Möchtest du mit dem Taxi fahren? Und es begab sich also tatsächlich, wir bekamen einen fürchterlich günstigen Flug, der aber zu einer Unzeit um 23.30 Uhr, nämlich in San Marco, landete.
Ja.
Und da habe ich gesagt, da ist überhaupt nicht rüberzukommen. Ich sah mich in einem verspitzten Bus nach Mestre sitzen und habe gedacht, das möchte ich nicht. So, und der nächste Punkt, Venedig ist ja immer ein Hotelzimmer zu suchen, was du bezahlen kannst, ohne den letzten Cent aus deiner Tasche zu kratzen. Und da begab es sich tatsächlich, dass wir in San Basilico in der Ecke eine schöne Neueröffnung bekommen hatten. Das ist in der Nähe vom Cruise Ship Terminal. Und dann haben wir also rausgefunden, dass du mit dem Taxi tatsächlich dich bis San Basilico fahrst.
San Basilico.
Siehst du, ich denke schon wieder ans Abendessen. Na genau, siehst du, du bist ja da viel besser.
Ja.
Und dann haben wir uns tatsächlich am Flughafen, haben wir das erste Taxi geholt, haben da sehr eindringlich auf diesen Punkt gezeigt, dass er bis dahin durchzufahren hat. Ja, und dann hat er uns da rausgeschmissen, 3 Meter mit dem Rollkoffer, auf dem Weg noch ein wunderbares Restaurant gefunden und fertig war die Laube.
Super. Und ihr habt direkt auf der Sonnenseite von Venedig gewohnt.
Absolut. Die Ecke ist traumhaft schön. Mhm. Und tatsächlich findet man viele kleine Ecken und auch viele Einheimische in dem Bereich. Von daher mal liebe ich diese Ecke wirklich sehr.
Mhm. Also für die Hörer, das ist Dorsoduro. Es ist Dira Dorsoduro. Das ist das Viertel, in dem die Universität ist. Und vor allen Dingen dieser große, der Sattere, das ist dieser große, ich sag jetzt mal Boulevard. Da scheint wirklich immer die Sonne drauf, im Gegensatz zu meiner geliebten Giudecca. Da ist ja immer Schatten. Wie heißt das? Ja, Schatten. Also die Sonne scheint nicht auf die Straße, auf dem Passeo. Und auf dem Sattere hast du halt eine Breite, du kannst schön flanieren.
Ja, du läufst in die Stadt rein, alle haben die Stühle draußen.
Ja.
Wie du eben schon sagtest, sind Studenten da. Das heißt, du kannst da auch sitzen, ohne viel Geld für irgendetwas zu bezahlen.
Ja.
Du kriegst eine fantastische Pizza auf dem Nachhauseweg, ohne noch irgendwo zu suchen und zu fragen, ob man reserviert hat. Also der Ort ist wirklich schön als Ausgangspunkt, gar keine Frage.
So, und dann verlinken wir natürlich Christines Facebook-Account auch mal. Ich weiß nicht, ob das alles so öffentlich ist, aber die Bilder von dir von Venedig sind auch echt immer schön. Also du, das macht auch Spaß, dir da zu folgen. Wie oft warst du jetzt schon in Venedig?
Tatsächlich bestimmt 4 oder 5 Mal. Ja, ne? Ich habe, als ich eben auf meinem Rädchen zu dir gefahren bin, überlegt, wann ich das erste Mal da war. Und das war in der Tat mit meiner Familie. Und man hat die TUI-Pauschalreise an die Adria gemacht und wir waren unterwegs 1988. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, ich und der Dackel Hermann. Und TUI bot also eine Bootstour an. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir an der Adria waren. Das heißt, du konntest mit dem Boot nach Venedig fahren.
Ja.
Gebucht, getan. Wir haben dabei nur leider 2 wesentliche Punkte übersehen. Meine Mutter war schwer seekrank und der Dackel auch. Das heißt, diese Bootstour nach Venedig in diesem Sommer war dann eher so ein bisschen schicksalhaft. Das heißt, wir haben mit einem kotzenden Dackel dann an San Marco gesessen und uns quasi den kompletten Tag nicht bewegt. Aber von da aus war mir klar, ich muss da wieder hin.
Ja.
Und in der Tat war die folgende Reise auch wirklich die Hochzeitsreise, wo wir am Folgetag unserer Trauung gesagt haben, so, wir müssen hier raus. Und wir sind dann auch tatsächlich am Sonntag, wir sind Samstag, haben wir geheiratet, Sonntag sind wir nach Venedig geflogen und haben am Lido da residiert und sind auch tatsächlich mit dem Wassertaxi, was sehr modern war, abgeholt worden. Insofern ergab sich die Transportproblematik damals nicht. Aber da haben wir eine Woche unsere Hochzeitsreise
gemacht. Christine, wie schön ist das denn? Guck mal, das wusste ich auch noch nicht.
Hier, guck, siehst du.
Das wusste ich nicht. Das ist ja irre.
Ja.
Und meine Eltern, ich habe ja eine ähnliche Geschichte, also auch diesen Sommer, ne, auf dem Weg von den Bergen in die Adria mit den Eltern, auch in den 80ern. Und meine Eltern haben in der Tat auch in Venedig, also ihre Hochzeitsreise nach Venedig gemacht. Aber wie schön, dass du das auch gemacht hast. Und wenn du sagst, mit meiner Familie, also auch jetzt mit der Familie, auch Paul, dein Sohn, mit dem bist du auch schon da gewesen, ne?
Nee, ich bin ja eine Rabenmutter. Und mein Sohn war noch nicht da. Das heißt also, wenn, ist das auch immer, wenn wir jetzt fahren, sehr, sehr kunstlastig. Das heißt also, klar, die Hochzeitsreise war dann eher flanieren, die Stadt kennenlernen. Aber die letzten Besuche waren dann auch tatsächlich eher der Kultur, dass man die Biennale besucht hat.
Ja, dann gehen wir mal rein in die Biennale. Kunstbiennale oder Architekturbiennale?
Ne, was ist dein Favorit? Ich bin Architekt. Ich habe die Architekturbiennale 2 besucht und es bringt mich auf die Palme, weil es hat mit Architektur in dem Sinne, wie ich es beruflich mache, wenig zu tun. Es sind Utopien. Es sind.
Wir werden da keine Carports gezeigt.
Nein, keine Carports. Keine Carports, keine Fertighäuser. Es hat wenig mit.
Christine macht, ich muss korrigieren, Christine macht keine Carports. Christine macht wunderschöne Häuser und aber ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist schwierig für mich, weil ich habe natürlich eine Erwartungshaltung, dass ich Dinge mitnehmen kann. Das kann ich nicht.
Wieso gar nicht? Kriegt man da keine Inspiration, wo du denkst, Mensch,
nein.
Linienführung oder
nein.
Ideen?
Nein, tatsächlich nicht. Es sind Utopien.
Ja.
Es ist Kunst. Mhm. Es ist Kunst angelehnt an den Raum, aber überhaupt nicht übertragbar. Und es spricht, wenn überhaupt beruflich, nur 2-3% meines Berufsstandes an, aber für mich ist das nicht übertragbar.
Ja.
Da habe ich wirklich eher den Zugang jetzt zu der Kunstbiennale, das kann ich eher verknüpfen, das ist auch meine Passion Kunst, sodass ich da tatsächlich also eher den Zugang auch zu habe und dann eher versuche, wirklich die Kunstbiennale zu besuchen und lasse die Architekturbiennale rechts.
Ach, interessant.
Ja.
Interessant. Ich finde das immer ganz spannend. Das ist ja immer abwechselnd. Also die Hörer vom Podcast, die wissen das wahrscheinlich. Es wechselt sich ab und man ist immer, wenn man ankommt, überlegt man sich, man weiß es vielleicht nicht gerade, was ist gerade welche Biennale, dann kann man es, meine ich, auf dem ersten Vaporetto sehen, ob Kunst oder Architektur ist.
Ja, das stimmt. Also es wird groß angekündigt, man fliegt über alle Plakate hinüber die ganze.
Nee, ich meinte jetzt die Besucher. Dass ich es an den Besuchern erkenne, ob gerade Architektur oder Kunst ist, und es nähert sich immer mehr an.
Das nähert sich absolut mehr an und ich stelle auch fest, es wird immer breiter, auch das Publikum, was da ist. Von daher, ja, man merkt es schon, gerade wenn ich im Frühjahr da bin, die Eröffnung ist da und der Hype ist noch groß. Ich bin jetzt tatsächlich vor 2-3 Wochen da gewesen, da ist also der Hype ist durch, die Pavillons sind abgegriffen, das Publikum trägt wieder je Regenjacke. Also von daher ist der Glamour dann auch aus der Stadt so ein bisschen raus. Mhm. Aber tatsächlich finde ich das nicht schlimm, sich dann mit dem Plebs und Pöbel da durchzuquetschen, anstatt jedes Mal die Nase in die Luft zu halten, zu gucken, wer die teure Handtasche oder den besseren Jutebeutel hat.
Der Stefan Maywald war ja in der letzten Podcast-Folge, da war die Biennale gerade eröffnet. Und da hat er uns einen Tipp gegeben, dass man so ein, zwei Wochen vorher anreisen soll, weil dann kommen all die nach Venedig, die Kunst kaufen. Und da wären also die richtig fetten Schiffe, die würden dann dort liegen. Und das fand ich auch einen ganz spannenden Hinweis. Aber das stimmt schon. Ich hatte dich ja auch gefragt, ist die Helmut-Newton-Ausstellung noch? Also ist zum Ende hin, zum Herbst hin, wird dann auch schon so ein bisschen weniger, ne?
Ja, definitiv. Aber man kann wieder ein bisschen freilaufen. Mhm. Der Deutsche Pavillon zum Beispiel ist am Anfang gespielt worden von Schauspielern, die sich also innerhalb dieses Raumes bewegt haben. Das wäre eine spannende Erfahrung gewesen. Das heißt, man hat also auch viele Live-Geschichten, die dann zu sehen sind.
Ja.
Auf der anderen Seite hätte ich, um es sehen zu müssen, 3 Stunden warten müssen, um überhaupt in den Pavillon zu gelangen.
Ja.
Und das, muss ich sagen, war jetzt wesentlich angenehmer, einfach zu laufen, zu flanieren und die Dinge auch so auf sich einwirken zu lassen.
Also du bist auch jetzt ein Venedig-Biennale-Herbst-Fan geworden. Fast Herbst, also Spätsommer.
Definitiv, weil die Hitze ist aus der Stadt, das ist alles etwas entspannter. Man kann sich die Wege ebnen. Es ist viel geschrieben worden, sodass man sich auch viel schöner informieren kann. Und das ist für mich auch tatsächlich wichtig, weil ich viel lese, bevor wir fahren. Und man kriegt wesentlich mehr Informationen, wenn man später fährt.
Na klar, das ist ein guter Tipp. Ich sag ja, also heute ist die Folge der Lifehacks. Da hast du vollkommen recht, weil es haben sich alle schon zu allem geäußert.
Ja.
Und man sieht nur, was man weiß. Ne?
Genau, der Goldene Löwe ist vergeben. Man kann sich dann da reinlesen, kann sich eine Meinung bilden.
Mhm.
Also von daher war das auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, auch um sich so ein bisschen vorzubereiten, weil ansonsten steht man da und weiß nicht, in welche Richtung man zuerst hingehen soll.
Nimm uns mal mit. Wie sieht so ein Tag, Christine, auf der Biennale mit ihren Freunden, mit Kunstfreunden, wie sieht so ein Tag aus?
Nee,
oder die Tage.
Die Tage. Also wir waren ja jetzt tatsächlich, Freitagabend waren wir da und haben dann tatsächlich die erste beste Bar gegenüber vom Hotel gefunden und haben dann erstmal den üblichen Aperol Spritz in rauen Mengen genossen. So, und am Folgetag haben wir dieselbe Bar aufgesucht, um halt mit Cappuccino dagegen zu steuern. Na, dann gibt es ein schönes Cornetto mit Schokolade und los geht's. Und tatsächlich laufen wir. Also wir sind dann, wir haben in der Nähe der Rialto-Brücke diesmal gewohnt.
Ja.
Das war tatsächlich sehr, sehr praktisch, muss ich sagen, wenngleich auch wesentlich schlechter zu erreichen vom Flughafen. Aber wir gehen zu Fuß durch die Stadt. Wir hatten uns als Hauptziel als erstes die Länderpavillons halt ausgesucht, um in den Giardinis zu laufen. Und steuern dann, weil wir recht früh auch unterwegs waren, als erstes die Cafeteria vor den Kassen an. Dann gibt es Tramezzini-Café und man kann ja um 10 Uhr durchaus den ersten Aperol Spritz trinken und dann entern wir das Gelände.
Hört sich schon mal charmant an.
Nein, absolut. Man muss das ja auch ausgewogen betrachten und eine gewisse Grundlage schaffen.
Aber ihr seid schon auch früh morgens unterwegs, wenn du sagst, auch erstmal bei unserem Haus starten. Das finde ich, ich habe diesen Sommer auf dem Lido gewohnt und hatte Schlafstörungen und wollte früh raus. Ich bin ja immer gerne so um 10 dann wieder im Hotel, weil man morgens so schöne Bilder macht. Die Bars haben da um 5.30 Uhr auf.
Firma auf.
Also das finde ich den Knaller.
Absolut. Also das ist das Schöne an dieser Bar gewesen, weil wir saßen morgens und als erstes fielen erstmal 10 Gondolieris da rein. Die machten einen Stapel mit ihren Hüten, bekamen alle einen Kaffee, als nächstes kamen die Müllwerker rein, man wurde angeschrien. Ich liebe das.
Ja.
Deswegen der Early Bird Catches, die Stimmung, ne? Das sind diese Vibes. Und bevor der letzte Amerikaner aufgestanden ist und mit Google Maps vor der Nase durch die Gassen stolpert, sind wir schon durch.
Seid ihr durch, das ist
und
super.
Es ist einfach wunderschön. Und das macht diesen Charme der Stadt auch aus. Und ich finde, das Licht ist immer ganz besonders, gerade auch im Herbst, wenn man früh aufsteht.
Das stimmt.
Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schön.
Das stimmt. Also das heißt, dann geht's also in die Giardini, ans Festivalgelände, Biennale-Gelände. Lässt du dich auch so ein bisschen treiben, wenn du Paläste am Canal Grande siehst, wo Ausstellungen sind, dass ihr dann auch mal spontan in Sachen reingeht oder ist das geplant?
Nee, wir haben es tatsächlich geplant.
Ihr habt geplant.
Also sonst verlierst du dich und denkst dir, verdammt, das habe ich verpasst. Mhm. Also im Giardini haben wir ganz klar uns vorab so ein paar Dinge angeschaut. Ich meine, der australische Pavillon hat den Goldenen Löwen bekommen, das war ein Must. Das war auch der einzige, wo wir angestanden haben. Ja, das war interessant mit den Aborigines. Das Motto dieses Jahr der Biennale war ja Strangers Everywhere, also Fremde überall. Das war so ein bisschen leichter zu greifen als The Milk of Dreams vom letzten Mal. Mhm. Und man, also das war sehr niederschwellig tatsächlich.
Ja. Die Biennale war barrierefrei. Barrierefrei heißt das heutzutage.
Barrierefrei, richtig. Also die Biennale war sehr, sehr bunt, war sehr, sehr ursprünglich. Mhm. Der amerikanische Pavillon, das erste Mal bespielt von einem indigenen Künstler, auch ein Novum für Amerika, mit Perlen, mit Freude. Das war also nicht diese schwere Schuld, war da geladen. Der australische Pavillon, jetzt bin ich abgekommen, war unheimlich dunkel. Der Künstler hatte halt mit Kreide diesen Stammbaum auf die Wände gemalt. Das war beeindruckend, aber war wieder schwer. So, und dann kamst du halt in den amerikanischen Pavillon, der dich angesprungen hat. Auch das Hauptgebäude, es war knatschbunt. Also ich habe zumindest von so ein paar Länderlasten entfernt doch eine gewisse Fröhlichkeit verspürt. Ja. Und die fand ich toll.
Ja.
Die war wirklich toll. Also der deutsche Pavillon war sehr, sehr beeindruckend. Diesmal war auch leicht lesbar.
Ja.
Da spannen wir wieder so ein bisschen Bogen zu mir als Architektin, weil bespielt wurde der ja von einem türkischstämmigen Künstler, von dem Herrn Montag, der die Geschichte seines Großvaters so ein bisschen da aufgearbeitet hat. Der ist aus Anatolien gekommen, war Gastarbeiter in Berlin und hat dort für die Firma Eternit gearbeitet. So, und Eternit war ja tatsächlich die Firma, die Asbest hergestellt hat, wo wir ja später, und leider ist auch dieser Großvater an den Folgen seiner Arbeit verstorben. Und er hat diesen gesamten, er hat erstmal 3 Tonnen Erde vor den Haupteingang geschüttet in diesem deutschen Pavillon. Ja. Das ist ja dieses Schinkelmahnmal, wo sich alle dran abarbeiten. Aber damit war der Haupteingang erstmal zu. Und dann musstest du durch den Dienstboteneingang an der Ecke reingehen und dieses gesamte Gebäude war in einen Staub getaucht, dass du, wenn du von dem Sujet wusstest, schon Angst bekommen hast. Mhm. Und innen drin hat er quasi eine Habitation nachgebaut, wo dann auch seine Zeugnisse von Eternit standen.
Und großartig.
Seine Krankheitsbeschreibung. Er hat die Räume aus der Wohnung nachgebaut. Es war alles mit Staub belegt. Also es war eine ganz bedrückende Erfahrung.
Ja.
Zeigte aber zeitgleich Volkstänze mit lauter fröhlicher Musik. Mhm. Also eine ganz ambivalente Stimmung. Aber wirklich niederschwellig, wie du eben so schön sagtest, schön zu lesen und zu verstehen und mit einem Gefühl von einer Ambivalenz bist du da rausgegangen.
Ja, und ich finde das auch immer so toll. Also gerade Kunstausstellungen, bei denen man so verschiedene Länder besuchen kann und Eindrücke bekommt, man bekommt sofort diesen Bezug zur Zeitgeschichte hin. Und ich finde das gerade jetzt auch mit dem diesjährigen Biennale Motto so toll, weil wie oft haben wir wahrscheinlich auch du schon gedacht, mein Gott, wir haben das doch in den 70ern hinbekommen. Warum klappt es jetzt nicht?
Richtig.
Warum haben wir jetzt diese Probleme? Und eigentlich gibt es so vieles, was wir uns davon abgucken können, wie man ja sowieso gerne aus der Geschichte lernt. Und wir, also wenn nicht wir Deutsche, wer denn dann, ne?
Absolut. Und gerade, ne, wir sprachen über den amerikanischen Pavillon, der fröhlich gewesen ist. Wir sprachen über diverse andere Beispiele, die dann also von Ursprung zeugten, von Hoffnung zeugten. Beeindruckend war im österreichischen Pavillon, wo ein Ready-Made stand, das waren 6 Telefonzellen, wo man erst gedacht, was ist das? Und dann hat man sich damit auseinandergesetzt. Das waren die Telefonzellen, die in einem großen Flüchtlingsaufnahmelager standen, von denen aus die meisten Anrufe getätigt worden sind in ganz Österreich, die in die Welt hinausging. Und dann ist man näher rangegangen und man hat festgestellt, die waren überall, waren die beschrieben mit Bleistift. Das war eingeritzt in allen möglichen Sprachen, in allen möglichen Botschaften auf diesen Wänden.
Ja.
Das heißt also dieses, man ist da rangegangen, man hat sich das angeschaut und man hat gesehen, also das war der erste Punkt, wo diese Menschen ankamen und in Sicherheit waren und ihre Familie angerufen haben. Das hat mich irrsinnig berührt. Mhm. Und der Künstler, der das dort hingestellt hat, hat 2 Telefone zur freien Verfügung gehabt und hat aufgefordert, dass man seine Familie anruft.
Ach, um wie herrlich. Sagen, das ist ja hier Gänsehaut.
Genau, ich erzähle es, das ist Gänsehaut. Und das zeigt aber auch, warum Menschen sich in die Fremde begeben. Warum das für die nicht ein Verlassen von Dingen es hinter sich lassen, sondern
die kommen doch alle mit dem iPhone.
Das wird und lassen sich die Zähne machen. Könnte ich einen Ab drüber kriegen.
Ja.
Nein, aber das hat so gezeigt, warum sie das sind. Das
ja, absolut.
Man ist auf der Flucht. Man hinterlässt Menschen, die einem nahestehen.
Man hinterlässt
alles.
Und
diese Telefonzellen hatten eine irrsinnige, also wirklich eine irrsinnige Kraft.
Und es ist ja auch so, diese Botschaften in den Telefonzellen, man kann da so, man sagt in der Podcast-Sprache ja immer so schön, relaten, das relaten. Weil das ist ja auch wieder das Gleiche, was wir in unserer Jugend hatten. Da hatten wir die gelben Telefonhäuschen.
Ja.
Wenn du von deinen Eltern unbeobachtet telefonieren wolltest, hast du dir, ich glaube, was waren es, 20 Pfennig oder 30 Pfennig genommen?
Ja, genau.
Bist da rein und die haben wir doch auch alle voll bekritzelt mit
du hast in die Telefonbücher
gemalt. Herzchen, was haben wir in die Telefonbücher gemalt? Genau.
Nein, das sind absolute Relikte.
Das sind Botschaftshäuschen.
Total.
Ja.
Ja, der Zauber des Telefonierens ist da tatsächlich drin gewesen.
Und das fand ich auch mit dem, ich habe bei einer Ausstellung besucht in einem Palast von den Iranern und da waren halt, also war überall auf der Kunst waren, kamen Waffen drin vor. Mhm. Und habe ich gedacht, Mensch, krass, ja, für die ist das Alltag, für das ist das normal. Wenn du durch eine Gemäldeausstellung gehst, rechnest, also wenn du jetzt bei uns, wenn du jetzt sagst, Bundeskunsthalle oder Kunstmuseum Bonn, vielleicht das Bessere, da hast du ja jetzt nicht auf jedem Bild, sind ja nicht Waffen drin, weil es nicht unser Alltag ist. Und ja, das fand ich, oder finde das auch an der Biennale immer so schön, dass du halt so ein Gefühl dafür bekommst, nur durch so eine Kleinigkeit, was ist der Alltag der Menschen, die dort leben. Ne?
Total, das ist Blickwinkel verändernd. Mhm. Und das war auch im Arsenale schön, du wanderst da ja durch die großen Hallen und hast da ja auch verschiedene Länder oder auch Künstler. Und jedes einzelne davon verändert deinen Blickwinkel.
Ja.
Also da war eine große Videoinstallation, wo Fluchtgeschichten erzählt wurden. Und die wurden nur erzählt, indem die erzählende Person, es war nur eine Landkarte zu sehen und ist mit dem Finger den Fluchtweg abgefahren und hat nur das Ja gesagt, wann er von wo nach wo gekommen ist. Da hätte ich mich stundenlang hinsetzen können. Aber da hast du auch erfahren, wie lange diese Geschichten sind. Mhm. Ne, wo du denkst, naja, sicherer Drittstaat. Ne? Und die denken sich, nee, also ich bin hier gar nicht angekommen. Ich habe ganz ein anderes Ziel für mich. Ja. Und es war so eine schlichte Darstellung einer großen Geschichte. Der ist mit dem Finger über den Weltatlas gefahren. Also auch toll wirklich aufbereitet, toll dargestellt und hat dich da an einer ganz anderen Stelle nochmal abgeholt.
Hast du so ein Erlebnis schon mal gehabt in deinem Leben, Strangers Everywhere, dass du irgendwo warst und hast gedacht, ich gehöre hier nicht hin oder ich bin hier nicht willkommen? Ich meine, sowas kann einem ja auch im Urlaub passieren. Kennst du so ein Gefühl?
Ich glaube, das strengste Gefühl, was ich da hatte, war, als ich als Jugendliche mit der Fähre nach England gefahren bin, mit einer Schulklasse und wir hatten zwei Punks dabei. Und auf der Fähre sind wir angegriffen
worden. Ihr habt den Punk mit nach England genommen?
Ja, aber das waren eher so Nazis-Raus-Geschichten. Und auf der Fähre sind wir angegriffen worden von englischen Hooligans, die natürlich diese Nazi-Symbole gelesen haben. Und wir sind mit einem Bus abgeholt worden, der ist nachher mit Steinen beworfen worden. Mhm. Das ist schon lange her, aber tatsächlich war das eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, wow, du bist auch als Deutsche nicht unbedingt gerne gesehen.
Ja, ja. Ja, also ich finde, das erlebt man ja auch, wenn man zum Beispiel als Jugendlicher nach Holland gefahren ist oder nach Frankreich, dass die sich nicht gerade bemüht haben, mit einem die Sprache zu sprechen, die sie können, oder zumindest der kleinste gemeinsame Nenner Englisch. Und vielleicht ist das auch was wir jetzt wieder haben, dass es einfach so eine lange, lange Zeit braucht, bis dass wir die Sprache gefunden haben, um zum Beispiel auch die Wiedervereinigung mal zu einem Gelingen zu bringen. Da habe ich auch immer das Gefühl, das ist noch irgendwie hier 30 Jahre danach. Fahren wir in die Dominikanische Republik, aber nicht nach Bautzen, ne?
Na, das ist ja auch ein völlig eigenes Thema, was wir auch nach wie vor nicht abgearbeitet haben. Ich habe mein erstes Semester in Cottbus studiert und ich war da. Ich war auch beruflich da. Ich habe ein halbes Jahr dort gelebt.
Ja.
Das ist zugegebenermaßen recht lange her. Das war Mitte der 90er.
Ja.
Das heißt, relativ nah an der Wiedervereinigung. Aber auch da stelltest du fest, es liegen Welten zwischen den Menschen. Und was mich persönlich immer überrascht, ist, wie das generationsweise weitergegeben wird.
Mhm.
Aber das trifft ja auch andere Bevölkerungsgruppen, wenn wir uns tatsächlich Menschen aus der Türkei anschauen, die unter sich bleiben, wenn wir uns Menschen aus den Philippinen anschauen, die hier unter sich bleiben, die bilden alle ihre Communities, die suchen Sicherheit in ihrer Community und ich habe das Gefühl, das teilt den Osten auch, dass die Sicherheit suchen, indem sie unter sich bleiben und von daher dauert das vermutlich auch so lange.
Und um jetzt wieder den Bogen zurück zu Venedig zu bringen, ist ja die Frage, und die können wir wahrscheinlich nicht beantworten, aber es ist eine philosophische Frage, kann Kunst dabei helfen? Kann Kunst, weil du eben keine Sprache brauchst, weil du der Sache nicht die Stimme geben musst, erlebst du da auch bei den Besuchen der Biennale so ein bisschen Völkerverständigung und man steht in einem Pavillon und man ist mit verschiedenen Nationen da und blickt auf diese Telefonzellen und hat ein Verständnis dafür, was da gerade passiert und was man da als Rezipient wahrnimmt, verbindet das irgendwo? Gibt's das? Gibt's Gespräch? Gibt's Austausch dazu mit anderen?
Den Eindruck habe ich auf der Biennale nicht. Nee, dafür fehlt die Interaktion. Man müsste in eine Interaktion treten. Es gab einen Raum der Interaktion, der das bestimmt heraufbeschworen hatte, aber da war die Schwelle sehr hoch. Die Ukraine durfte in Arsenale einen Raum bespielen und hat dort Videos gezeigt, wo Flüchtlinge, also im Hintergrund waren Container zu sehen, Kriegsgeräusche mit dem Mund nachgemacht haben. Das heißt, die haben quasi Geräusche von Schrapnellen gemacht, von The Sound of War hieß das. Ja. Und es waren Mikrofone aufgebaut. Das heißt, die haben fünfmal dieses Geräusch vorgemacht Und dann wurdest du eingeladen, das nachzumachen, ja, und solltest ans Mikrofon treten. Aber du bist in einer Schockstange gewesen, dass du gar nicht erst dahin gegangen bist. Du hast gesagt, Leute, die sind geflüchtet, die machen das Geräusch des Todes und jetzt sollst du dich hier in einem sicheren Raum dann das Mikro stellen. Das war nicht möglich. Mhm. Das heißt, diese Einladung der Interaktion war richtig und gut.
Ja.
Aber dafür war, es war zu, ja, die Schwelle war zu hoch.
Ja.
Die war wirklich zu hoch. Aber insofern, Kunst kann verbinden, Kunst kann Gespräche anrühren und auch Gedanken bewegen. Mhm. Aber ich muss es auch schaffen, viele Leute damit zu erreichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel denn dabei.
Hättest du da einen Tipp? Gibt es da etwas, was Venedig noch besser machen kann? Oder sagst du, das machen die schon verdammt gut?
Naja, ich glaube, wenn du den Anspruch erhebst, zu interagieren und andere Leute anzusprechen, musst, ja, du es vielleicht erstmal schaffen, die diversen Gruppen von Kreuzfahrttouristen, die dahinter jemanden mit einem Kopfhörer herlaufen, überhaupt zu begeistern, ja, auf die Biennale zu gehen. Sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Mhm. Die vielen Ausstellungspunkte in der Stadt verteilt, das ist eine recht hohe Schwelle. Und ich habe eben, als wir darüber sprachen, überlebt, wann habe ich das denn mal überlebt, dass so eine, erlebt, dass so eine Interaktion da war. Ja. Das war in Paris, am Centre Pompidou.
Ja. Ja, das glaube ich gern. Ja.
Die haben eine Aktion gemacht und haben Kreide verteilt.
Ja.
Wir haben eingeladen, mhm, den Platz vom Centre Pompidou mit einem Mandala zu bemalen, mhm, und haben natürlich dann auch, es gab Bonbons oder ich weiß es nicht, was es gab, aber sofort waren alle, egal ob das Pariser, ob das Tourist, mhm, oder weiß der Kuckuck, wir hatten so ein Stück Kreide in der Hand und du hast miteinander gesprochen.
Ja, das ist aber auch, das ist, ja, das ist natürlich auch die Idee vom Centre Pompidou, in der Stadt was für die Stadt zu machen. Ich finde, in Venedig gelingt es viel besser, seitdem die Biennale auch in die Stadt geht und auch auffällig in die Stadt geht. Mein Eindruck war früher, dass die Giardini, das ist sowas, da kommen viele gar nicht hin. Das, mhm, ist so ein Teil von, also es gab halt die Biennale-Besucher und dann gab es die Venedig-Besucher und das war nicht unbedingt, dass man so gedacht hat, auch wenn wir jetzt doch einmal hier sind, lass uns auch zur Biennale gehen, weil einmal über diese Brücke rüber zu Giardini,
ja, sind ja,
oder
viele
einmal
Brücken
mit dem Vaporetto fahren,
absolut,
war schon eine, undenkbar.
Ja, es ist, also man muss laufen, was, ja, man per se muss, aber, ja, da bin ich absolut bei dir. Das ist schon eine Schwelle. Mhm. Auch das Arsenale, das Gelände ist ja ziemlich unsexy, um es mal so zu sagen. Es ist viel Kunst auch passiert, die Hafenbecken sind schön bespielt, mhm, aber das erschließt sich nicht dem, mhm, Venedig-Besucher, der erstmal auf dem Piazzale San Marco sich
anfühlt. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, hast du ja, wenn du deine Ruhe haben willst, bist du ja in solchen Vierteln eigentlich ganz gut aufgehoben. Da sind die Venezianer unter sich. Ne?
Genau.
Ja.
Das,
ja,
stimmt.
Gut, das heißt, du triffst dich ja auch mit Freunden dort. Ihr fahrt, ihr trefft euch bewusst in Venedig. Das habe ich auch schon mal bei dir auf Facebook verfolgt. Das heißt, genau, ihr reist unterschiedlich an, trefft,
richtig,
euch dort und genießt dann gemeinsam die Stadt.
Genau.
Würdest du mit deinem Mann jetzt auch nochmal gerne, also ich weiß nicht, seit, ihr habt ja schon 25 Jahre rum, gibt's Pläne, nochmal eine Hochzeitsreise reloaded nach Venedig zu machen?
Ne, wir waren ja jetzt tatsächlich das letzte Mal auch gemeinsam da.
Ja.
Also von daher, wir sind ja nochmal da gewesen, ja, ein paar Mal tatsächlich. Und es hat jedes Mal immer noch seinen Zauber. Also das heißt, selbst wenn du dann dieses Kunstthema einmal gesehen hast, du wanderst ja nach wie vor zurück durch die Gassen. Und das Schöne ist ja, nach so einem langen Tag, wir gehen dann zurück von Arsenale, wir gehen dann immer in den Piazzale San Marco, in die erste Bar rechts, wo du, wenn du vorne sitzt, für den Espresso 40 Euro zahlst, wo du aber, wenn du hinten reingehst an die Bar, trinken wir immer einen Espresso Martini. Und er kostet 10 Euro, wenn du ihn im Stehen nimmst. So, dann sind alle wieder.
So, also Lifehack Nummer 224.
Absolut, ne? Du stehst hinten im Turm, ja, die Venezianer stehen neben dir, du zahlst an der Kasse, du siehst, ja, wie sie dein Espresso Martini, ein Erweckungsgetränk. So, und dann bist du bereit für weiteres. Und dann lässt du dich durch die Gassen treiben. Es gibt ein, zweimal Bars, wo du dann halt Cicchettis, ein Apero nimmst. Und dann stehst du auch mit den Einheimischen an der Bar, du zeigst auf verschiedene belegte Dinge, von denen, mhm, du meistens keine Ahnung hast, was es ist. Mhm. Es ist dir auch, es ist immer köstlich und lässt dich halt wirklich durch diese Stadt treiben. Mhm. Und das ist das Tolle an der, mhm, Sache.
Mhm. Ach ja, das, also wir hoffen, wir machen euch gerade hier so ein bisschen Lust darauf, vielleicht auch jetzt nach dem 3. Oktober den Herbst noch zu nutzen. Die Biennale geht ja immer noch bis November. und dann wirklich diesen Zauber der Stadt für euch zu entdecken und das zu kombinieren. Und man muss auch, finde ich, keine Angst davor haben, dass man wie Christine morgens um 10 schon auf der Biennale sein muss bis abends. Man kann auch einfach sagen, man geht mal für 2-3 Stündchen dahin.
Absolut.
Und nimmt das mal mit am Tag, oder?
Nein, also ich kann empfehlen, für Erstlingstäter wirklich über den Giardini zu gehen.
Ja.
Das ist der Bereich, wo die Länderpavillons stehen. Die sind architektonisch auch schon ansprechend. Mhm. Das ist ein schönes Gelände.
Und auch grün, ne?
Es ist also grün, ja, man hat den
Giardini für Gärten.
Lido. Es gibt überall eine Gelegenheit, ein Getränk zu kaufen oder auch zu sitzen. Und es sind auch Dinge, die wirklich herzerfrischend sind. Der japanische Pavillon hatte eine Installation aus Wasser und aus Klang. Das war einfach schön anzusehen, mhm, wo du sagen musst, muss ich nicht verstehen, ist nett.
Ja.
Ja, so, also von daher, da brauche ich gar nicht erst irgendwo die Latte hochzuheben. Einfach zu sagen, ich flaniere mal, ich lasse das mal auf sich ein.
Schönes Wort, flanieren.
Ja, es ist ein Flanieren.
Ja. Ja, und den Museumsshop, den finde ich, den sollte man sich auch gönnen.
Ja. Exit through the gift shop. Das ist jedes Mal wirklich toll. Absolut.
Ja.
So, und selbst wenn ich dann die Museen außerhalb noch nehme, die Pinot-Sammlung in Palazzo Grassi, alleine das ist ein wunderschönes Gebäude.
Das Gebäude, ne?
Ja,
ja.
Es war eine extrem schwierige amerikanische Künstlerin dort, deren Namen ich vergessen habe.
Ja.
Und die auch nur zu verstehen war, weil wir den halbstündigen Beginn, den Film geguckt haben.
Ja.
Den übrigens mein Mann komplett verschlafen hat, was völlig egal war, weil er es trotzdem großartig fand. Also von daher, da muss man sich gar nicht erst Sorgen machen.
Mhm. Ja, also ganz lieben Dank in diesen Einblick in die Kunstbiennale. Vielleicht noch mal so kurz zurück zur Architekturbiennale. Ist das etwas, wo du sagen würdest, Mensch, das ist auch für Nicht-Architekten interessant? Auch du hast gesagt, du kannst nichts mitnehmen für deine Arbeit. Aber würdest du sagen, wenn man da ist, sollte man mal hingehen? Oder ist das eine Art Fachmesse?
Nein, absolut nicht. Das ist für mich das Äquivalent zu der Kunstbiennale. Nur mit einem anderen Anspruch.
Mhm.
Und wenn es mich nicht so aufregen würde, würde ich auch jedes Mal hingehen.
Du meinst, es wäre vielleicht für Nicht-Architekten einfacher?
Absolut, nein, es ist ein Must. Es ist toll zu sehen. Ja. Es sind viele Utopien dabei.
Ja.
Und ich bin einfach zu nah da dran.
Mhm.
Also von daher suche ich da eher die Kunstbiennale. Aber nein, das ist genauso spannend. Es ist genauso vielschichtig. Es gibt Installationen, wo man einfach da staunend nebensteht, was für ein Aufwand betrieben worden ist. Das ist toll. Mhm. Definitiv.
Mhm. Was für einen Wunsch hast du? Was würdest du dir jetzt wünschen, wenn du die Augen schließt und an Venedig denkst und sagst, was ich da gerne nochmal erleben möchte oder wo ich mal gerne Zeit für hätte? Also angenommen, du hättest Zeit und Geld.
Was?
Gibt's da etwas, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen?
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es nicht unbedingt an Geld gebunden ist. Ich beobachte jedes Mal die Touristen, die sich so eine Gondel mieten,
ja,
und stelle fest, es braucht's nicht. Na, wir sind mit dem Tragetto gefahren. Das heißt, wenn du im Dorsonduro drüben, in dem Punta del, wie heißt es dann nochmal, die zweite Pinot-Sammlung, kannst du rübersetzen.
Ja, ja.
Du zahlst 2 Euro. Es ist,
wenn Ramini oder Cadoro irgendwo ist, dann diese Anlegestelle, ja.
Na, bei Peggy Guggenheim um die Ecke.
Ja.
Und du hast ein Tragetto, die Cicchetti für 2 Euro.
Mhm.
Nee, also was ich machen würde, wäre vielleicht viel Geld für ein großes Hotelzimmer investieren.
Ja.
Weil das, was wir jetzt hatten, war ungefähr so groß wie unser Bett.
Ja.
Aber du hältst dich nicht auf.
Mhm.
Das ist okay. Mhm. Ne, auch dann, wenn du denkst, du hast ein Hotel mit Frühstück gebucht, das ist der größte Fehler, den du
das
machen
ich
kannst.
Das finde ich auch, genau. Das auf gar keinen Fall machen.
Nein, du musst da raus, du musst ins Café, du brauchst ein Cornetto, du brauchst ein Espresso, du brauchst ein Cappuccino, den darfst du ja nur bis 12 Uhr trinken. Wir sind alle fantastisch und dann bist du fertig.
Und man hat viel mehr zu gucken. Und das italienische Frühstück ist ja jetzt auch nicht so im Hotel, dass man sagt, das muss ich haben.
Na bitte, das ist
das
furchtbar.
Stimmt. Also der Stefan Maywald war vergangene Woche hier auf Deutschland, Lesereise. Und dann haben wir uns auch noch mal so drüber unterhalten, wie das mit dem Vaporetto ist, mit der Gondel ist.
Ja.
Weil, ja, das, wenn man das so sieht, denkt man sich, oh Gott, wie peinlich, und möchte man nicht gesehen werden, als Teenager übrigens schon gar nicht, dass die Eltern sagen, komm, wir machen das jetzt, wir gönnen uns das. Aber Stefan sagte, naja, es hat schon seinen ganz besonderen Reiz, wenn du den Canal Grande verlässt, wenn du weggehst von den Plätzen, wo die halt so üblicherweise rumfahren, da einmal ums Danieli rum, und dann aber wirklich diese abends das machst und dann diese kleinen Kanäle reinkommst, in die man halt normalerweise nicht kommt. Mit den Vaporetti als Beispiel. Und das sagt er, ist schon ein toller Tipp und das wäre gut investiertes Geld, aber sie ist, also das, bei dir ist es eher das Hotelzimmer, wo man mal so diesen Schlag aufmacht und dann rausguckt, oder?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Gut. Wir haben noch 3 Fragen, die wir jedem Gast stellen. die ich dir natürlich auch gerne stellen möchte. Und eine Frage davon lautet, mein Seelenort in der Lagune ist?
Wir haben tatsächlich eine Einladung zum Goethe-Institut gehabt, die ein wunderschönes Gebäude haben, direkt am Canale Grande mit Blick auf die Rialto-Brücke, wo wir einen extrem schwierigen Vortrag einer deutschen Dichterin gelauscht haben. Im Anschluss gab es aber Prosecco. So, und das war fantastisch.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Seelenort gewesen, ja, da abends zu trinken auf einer großen Terrasse Ein- und Ausblicke zu haben, die nicht jeder hat. Das war wirklich
magisch. Ist auch sehr exklusiv, ne?
Absolut.
Und da fällt mir gerade ein, die Melanie Rahe, die Schriftstellerin, Kölnerin, die hat dieses Jahr ein Stipendium vom Goethe-Institut gehabt und hat genau dort ein paar Monate arbeiten dürfen.
Unfassbar. Also, auch eine ganz tolle Organisation, die Petra Schäfer macht da die Öffentlichkeitsarbeit.
Ja.
Eine unfassbare Kunsthistorikerin, die, also wenn man die Gelegenheit oder die Verbindung hat, auf jeden Fall sollte man den
Kontakt suchen. Weißt du, man kann sich Verbindungen ja auch suchen.
Muss man.
Ich finde, das kann man ja mal angehen, kann sagen, ich habe jetzt das Ziel, ich möchte einmal auf der Terrasse vom Goethe-Institut
stehen. Nein, Mitglied der Freunde und Förderer des Goethe-Vereins Venedig werden und schon hat man die Sache.
Lifehack Nummer 380 von Christine. Schön. Eine weitere Rubrik ist, das gönne ich mir. Oder das sollte man sich einmal gönnen.
Okay. Es ist unfassbar touristisch, aber es ist der Bellini in Harry's Bar.
Toll, dass du das erwähnst.
Ja, also es steht in jedem Reiseführer unter den Top 10 und ich habe mir viel mehr gedacht, was für ein Quatsch. Und beim fünften Mal habe ich gedacht, jetzt gehen wir da rein. Und dann haben wir uns an diese Bar geklemmt und es war also tatsächlich von der Atmosphäre noch einiges zu sehen. Und dann haben wir versucht, auf diese Preistafel zu schielen. Wir haben natürlich 4 Bellinis bestellt, die in unfassbar kleinen Gläsern auf eine sehr lieblose Art und Weise zusammengemischt worden. Und
wurden sie noch gemischt oder habt ihr sie, also?
Nee, sie wurden gemischt.
Es gab
die Pfirsichgeschichte und es wurde aufgeschüttet.
Auch das ist nicht schlecht. Sekt. Es passiert auch schon mal da, weiß man, dass man da ist und es kommt direkt.
Nein. Okay. Also das hat man durchaus, man hat ihn auch dabei beobachten können. Oliven. Und dieses sehr, sehr kleine Glas Bellini kostet 22 Euro. Und dann haben wir gesagt, so, wir ignorieren das jetzt, wir essen die Oliven, wir freuen uns und dann war es gut, aber das gönne ich mir. Das würde ich vielleicht auch nochmal sagen, so, das machen wir jetzt.
Es ist auch, man muss da sagen, es ist schon auch es ist eine besondere Bar, es ist eine schöne Atmosphäre.
Absolut.
Auch das, es gibt diesen Bellini im Cipriani auf der Giudecca. Und da werden die Pfirsiche wirklich ganz sanft gedrückt und nicht gepresst. Und das ist wohl auch nochmal ein großer Unterschied. Aber Cipriani ist ja Harry's Bar. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Methode die gleiche ist.
Davon würde ich ausgehen.
Da können wir mal von ausgehen, dass das nicht nur der legendäre Walter Bolzanella so macht. Und ich habe irgendwo gelesen, also steht ja wirklich viel über die Bar in den Führern drin. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Sohn von Anthony Quinn, der diese Building Bridges gemacht hat, auch in Arsenal ist, der wohl regelmäßig auf der ersten Etage sitzt.
Aha.
Also man kann in Harry's Bar auch hochgehen und da verbringt er wohl seine Tagesfreizeit.
Ja. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ah, Lifehack um die Ecke ist das Viertel der Reichen und Schönen mit den ganzen hochpreisigen Geschäften.
Ja.
Wenn ihr zu Louis Vuitton seid, in der Seitenstraße ist der Eingang zu der Louis Vuitton Foundation, die einen Ausstellungsraum oben im Louis Vuitton Store haben. Das heißt, ich kann an der Seite mit dem Aufzug hochfahren. Die haben auch zur Biennale immer kleine, feine Ausstellungen. Und wenn ich einmal dort bin, kann ich zu Fuß durch das Geschäft wieder runtergehen.
Sehr cool. Sehr cool. Die sind ja auch sehr engagiert. Also viele reiche Mode, das sind ja Konzerne, aber engagieren sich in Venedig. Ne?
Mhm. Und die haben wirklich einen Ausstellungsraum, der jedes Jahr sehr, sehr gut bespielt wird.
Toller Tipp. Christine, dann gibt's noch die Abschlussfrage, die dritte Frage. Ich bin gerne zu Gast bei.
Das ist tatsächlich die Osteria Zamay. Die ist, wenn ich über die Rialto-Brücke gehe, links.
Ja.
Eine ganz kleine, schrammelige Bar wird von Zwillingen geführt und die ganze Bar ist voller Fotos von Zwillingen. Haben hervorragende Cicetti, einen ganz fantastischen.
Ist die auf der Seite von Rialto Market oder von dem?
Rialto Market.
Okay. Mhm. Okay. Zamay.
Genau.
Werden wir verlinken in den Shownotes.
Ja, definitiv. Also um ein Apéro mitzunehmen, mittlerweile haben sie auch ein paar Tische draußen stehen, aber tatsächlich das Schönste ist, sich in die Ecke zu klemmen und mit den Einheimischen, um die schönsten Cicetti zu feilschen.
Das heißt aber, da sagst du, findest du die auch, da sind Einheimische, da sind jetzt nicht nur die...
Das sind absolut Einheimische.
Super, guter Tipp.
Ja.
Kommst du nochmal wieder?
Natürlich.
Wunderbar, ich freue mich.
Sehr gerne.
Das war's, liebe Hörer. Wir hören uns Weihnachten wieder mit einer Weihnachtsfolge, mit einer Winterfolge. Und spätestens dann müsst ihr gucken, dass ihr eure Tickets bucht und eure Winterreise nach Venedig plant. Liebe Grüße, macht's gut und bis bald. Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.